Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Sie haben die letzte Podcast-Folge verpasst? Jetzt den Newsletter abonnieren und immer auf dem neuesten Stand bleiben.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute über den Arbeitnehmerstatus eines Marketingmitarbeiters. Welche Kriterien sind zur Abgrenzung freier Mitarbeiter und einer Arbeitnehmereigenschaft eigentlich heranzuziehen? Im vergangenen Jahr hatte das LAG Hessen am 16.10.2023 einen Fall zu entscheiden, in dem es um einen Marketingberater ging, der in einer Rundfunkanstalt tätig war. Was genau ist in unserem Ausgangsfall eigentlich passiert? Welche Besonderheiten gab es hier?
Ich denke, völlig richtig, Herr Krabel, was Sie sagen. Es ist ein Thema, was uns hier zu Recht immer wieder im Podcast beschäftigt. Und zwar ja auch, man kann es sagen, als Klassiker. Es ist ein Klassiker in dem Sinne, die Abgrenzung freie Mitarbeit, Selbstständigkeit zum Arbeitnehmerstatus. Da kommt ja auch so etwas wie Scheinselbstständigkeit zum Tragen. Da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Und Klassiker auch in dem Sinne, dass es sich hier um einen Fall handelte aus dem Rundfunkbereich, wo so etwas ja auch ganz viele Jahre und Jahrzehnte lang schon gang und gäbe ist. Und kurz zusammengefasst war es eben so, eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hatte einen Mitarbeiter, um das mal so ganz neutral zu sagen, der war als Marketingberater in der Kommunikationsabteilung tätig. Und nach einiger Zeit kam die Frage auf, ob er denn nun tatsächlich ein freier Mitarbeiter wäre, also ein Selbstständiger, untechnisch gesprochen, oder eben ein Arbeitnehmer mit einem entsprechenden Arbeitsverhältnis. Da gab es dann auch solche Dinge wie Pensionskassenbeiträge, die dann da streitig wurden und so weiter und so weiter.
Ja, es hat also etwas größere Ausmaße. Wie hat das LAG Hessen dann eigentlich entschieden? Welche Kritikpunkte gibt es denn an der Entscheidung? Denn sie wurde ja auch breit besprochen.
Ja, sie wurde bald besprochen. Andererseits muss man eben auch, finde ich, immer hier zur Kenntnis nehmen, dass ja das LAG Hessen, das hessische LAG, genauso entschieden hat wie die erste Instanz, das Arbeitsgericht Frankfurt. Das heißt also, hier sind ja zwei Gerichte der gleichen Meinung gewesen. Die zweite Instanz, das hessische LAG, hat eben bestätigt, dass hier ein Arbeitsverhältnis vorlag. Und damit ein Arbeitnehmerstatus des Klägers, der wurde bestätigt. Und da kommt man dann, das ist so ein bisschen rundfunkspezifisch, will ich vielleicht sagen, mit so etwas wie einem Tatbestandsmerkmal der nicht programmgestaltenden Tätigkeit. Da ist nämlich gesagt worden, dass der Kläger eben nicht eine sogenannte programmgestaltende Tätigkeit machte, beziehungsweise ein Mitarbeiter in diesem Bereich war. Und die Kritik, die kann ich auch zu einem gewissen Weise nachvollziehen, aber im Ergebnis schlägt sie meiner Meinung nach dann eben doch nicht durch. Die Kritik entzündet sich vor allen Dingen eben daran, dass hier das LAG angeblich nicht eindeutig zwischen den verschiedenen Möglichkeiten der Leistungsverpflichtung und der freien Gestaltung der Tätigkeit unterschieden hätte und auch die persönlichen Abhängigkeiten nicht sauber berücksichtigt bzw. unterschieden hätte. Da hat sich die Kritik dran ein wenig festgebissen.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Wunsch, einen Katalog an die Hand zu bekommen und seine eigenen Fälle eindeutig und gut entscheiden zu können. Aber warum ist denn die Abgrenzung zwischen freier Gestaltung der Tätigkeit und persönlichem Abhängigkeitsverhältnis, daran entzündet sich das Ganze ja immer wieder so schwierig?
Ja, es ist richtig, Herr Krabel, was Sie sagen und was ich daran ein wenig bedenklich finde, muss ich ganz offen sagen, ohne jemandem hier Schuld zuweisen zu wollen. Es ist ja so, dass das Gesetz mittlerweile immer mehr die Möglichkeiten gibt, die auf gesetzliche Definitionen zurückzugreifen. Man kann ja zum Beispiel reingucken in den Paragraphen 611 klein a Absatz 1 BGB, da ist das Arbeitsverhältnis definiert und trotzdem, genauso wie Sie es ja richtig sagen, Herr Krabel, ist es immer noch ganz schwierig, diese Abgrenzung, persönliche Abhängigkeit, das ist ja das Stichwort, immer wieder zu treffen in den einzelnen Praxisfällen. Ich denke, worauf es immer wieder ankommt, und das zieht sich ja durch diese ganze Problematik, ist, dass die Rechtsprechung, aus meiner Sicht auch zu Recht, sehr stark sich an einzelnen Umständen, am Einzelfall orientiert, also sehr stark den Fokus hier legt auf eine Einzelfallgerechtigkeit, die dann notwendigerweise auch von diesen gesetzlichen Definitionen, die ja abstrakt sein müssen, immer wieder etwas abrückt, nicht abrückt in dem Sinn, dass man sie nicht berücksichtigt, aber sie eben dann trotzdem auf den Einzelfall beziehen muss. Und da wird die Abgrenzung so schwierig, wie man so schön sagt, der Teufel steckt halt im Detail.
Ja, genau, das ist auch nachvollziehbar, aber kann man zumindest eine allgemeingültige oder allgemeingültige Kriterien aufstellen, die vielleicht für einfache Fälle vorgesehen sind, bevor man dann in den Einzelfall geht und die Details erörtern muss?
Ja, absolut richtig, das kann man und das muss man ja auch, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch, wir müssen ausgehen immer vom Gesetz, das ist ja auch richtig, alles andere wäre ja Willkür und das tun selbstverständlich die Gerichte auch, übrigens nicht nur die Arbeitsgerichte, auch die Sozialgerichte, die haben ja ähnliche Problematiken oder gleiche Problematik, nur aus einem anderen Blickwinkel zu bewältigen, da trifft sich das auch und ich denke, tatsächlich ist es immer gut, ins Gesetz zu schauen, ich hatte ja schon erwähnt, in den Paragraphen 611, Klein a, Absatz 1 BGB, die Definition des Arbeitsverhältnisses, aber auch im Sozialrecht, nämlich in Paragraphen 7 SGB Römisch 4, da gibt es ja die Kriterien, die der Gesetzgeber vorgibt, um eben die Selbstständigen von den abhängig Beschäftigten zu unterscheiden. Und dann kann man den berühmten Forderungskatalog sicherlich so aufmachen, dass man erstmal vom äußeren Erscheinungsbild der Tätigkeit ausgeht und dann zu solchen Sachen eben weitergeht, wie die Arbeitszeiteinteilung, die Wahl des Arbeitsortes, die persönliche Leistungsverpflichtung und so weiter und so weiter. Das heißt, der Kriterienkatalog ist da, der wird auch angewandt, nur leider der Einzelfall, der ist dann doch eben vorherrschend.
Genau, und der Einzelfall zeigt ja dann auch das gelebte Arbeitsverhältnis und im Zweifelsfall ist das ja auch entscheidend für die Abgrenzung. Warum werden dann dennoch detaillierte schriftliche Vereinbarungen zum Beschäftigungsverhältnis getroffen? Also welchen Wert hat das Ganze dann?
Ja, wenn man mal sich die Brille aufsetzt desjenigen, der ein Arbeitsverhältnis abschließen will oder muss, dann ist es ja ganz klar, da gibt es eben den Paragraphen 2 Nachweisgesetz, der das ja vorgibt für die Arbeitsverhältnisse. Selbstverständlich müssen da also die entsprechenden schriftlichen Vereinbarungen ja auch vorliegen. Möglicherweise gibt es da mittlerweile in der Schriftform ein bisschen wird eine kleine Erleichterung geben. Das werden wir ja noch sehen. Aber eben auch aus der anderen Perspektive, aus der Perspektive der Selbstständigen muss man natürlich auch zumindest gewisse Rechte und Pflichten abgrenzen, alleine schon aus Gründen der Beweisbarkeit. Theoretisch wäre das alles, zumindest wenn man sich im Bereich der Selbstständigen bewegt, wäre das ja alles formlos möglich. Da gilt ja auch das Nachweisgesetz nicht, aber wer tut das denn schon? Denn man weiß ja hinterher möglicherweise nicht mehr, was man vereinbart hat oder streitet sich darum und da gilt dann eben schon eine Vereinbarung als sicherer Weg, um das zu vermeiden.
Ja, im Ausgangsfall hatten wir es jetzt mit dem Rundfunk zu tun. Welche Berufsgruppen sind denn besonders betroffen?
Ich finde den Rundfunk, Herr Krabbel, deswegen so interessant, weil der ja einerseits immer wieder und seit Jahren und Jahrzehnten Beispielsfälle liefert für die auch misslungene Abgrenzung zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung, Arbeitnehmerstatus. Allerdings andererseits auch sicherlich der Bereich ist, wo, das wage ich mal die Behauptung, am erfolgreichsten mit Selbstständigen gearbeitet wird. Denn wenn man mal mit Rundfunksendern, Funk und Fernsehen zu tun hat, dann erfährt man sofort, und mich erstaunt das auch immer wieder, wie stark doch da mit Freien, da gibt es ja auch sogenannte feste Freie, nicht? Also alle möglichen Konstellationen, also mit freien Mitarbeitern erfolgreich gearbeitet wird und wo das eben auch nicht in Zweifel gezogen wird. Andere Bereiche sind sicherlich die Beratungsunternehmen, IT-Branche ist ja manchmal sogar etwas zu trauriger Berühmtheit gelangt in diesem Sinne, aber auch andere kreative Tätigkeiten, Fotografen, Autoren, Künstler aller Art, das ist sicherlich das Umfeld, in dem diese Dinge immer wieder hochkommen.
Erwarten Sie denn in der Zukunft eine Zunahme solcher Auftragnehmer, Auftraggeber?
Ja, ich denke, dass es einen ganz, ganz großen Bereich gibt, der von unglaublichem Wachstum geprägt ist. Und da greift ja mittlerweile auch die Europäische Union ein. Das ist die sogenannte Plattformwirtschaft. Und da haben wir ja jetzt seit diesem Jahr die neue EU-Richtlinie Plattformarbeit. Und die Plattformwirtschaft ist ja auch von diesen, wieder mal ganz neutral genannt, Beschäftigungsverhältnissen sehr stark geprägt. Also die Lieferdienste, teilweise die Handwerksdienste und so weiter, wo eben über das Handy, über die Plattformen Dienstleistungen oder, um es mal etwas härter zu sagen, auch Arbeitsleistungen gesteuert werden. Das nimmt zu, da gibt es auch entsprechende Statistiken zu, zum Beispiel die Plattformwirtschaft ist ein riesiger Wachstumsmarkt, der genau diese Perspektive und auch Problematik widerspiegelt.
Ja, umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen. Welche weitreichenden Folgen hat denn eine Fehleinschätzung? Einerseits für den Arbeitgeber natürlich und andererseits aber auch für, ich nenne es jetzt mal, die Leistung oder erfolgbringende Person.
Das ist ein Punkt, der mich auch seit vielen, vielen Jahren in der Praxis immer wieder erstaunt, wie sehr das auf die leichte Schulter genommen wird. Denn, und das hat mir hier Podcast ja zu Recht auch schon einige Male angesprochen, die Folgen sind schwerwiegend, wenn es dazu kommt. Die Fehleinschätzung, das ist ja dann die sogenannte Scheinselbstständigkeit, also das heißt derjenige oder diejenige, die sich für selbstständig halten oder gehalten werden und sich im Nachhinein herausstellt, nein, es waren Arbeitnehmer, es waren abhängige Beschäftigte, dann kommt ein Doppelschlag, manche sagen auch ein Dreifachschlag, nämlich aus dem Steuerrecht, dem Sozialversicherungsrecht und teilweise auch sogar aus dem Strafrecht, denn alles ist ja falsch gemacht worden, es ist falsch Steuer gezahlt worden, beziehungsweise gar keine Steuer gezahlt worden, es sind keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt worden und möglicherweise geht man auch in den Bereich von Ordnungswidrigkeiten bis hin zu Straftatbeständen, Stichwort Paragraf 266a StGB, Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, also ganz, ganz gravierende Folgen, die da eintreten können und zwar eben auf beiden Seiten, schwerpunktmäßig auf der Seite des Unternehmens, weil die stehen im Fokus von Finanzamt und Sozialversicherungsträgern, aber partiell eben doch eben auf beiden Seiten.
Dann will ich zum Abschluss nochmal auf einen Punkt kommen, den wir tatsächlich auch schon mehrfach besprochen haben, aber ich finde das so spannend. Was ist ein Statusfeststellungsverfahren und warum hilft es tatsächlich in den allermeisten Fällen weiter?
Das Statusfeststellungsverfahren ist in der Tat aus meiner Sicht viel zu wenig genutzt, führt in einem negativen Dasein oder in einer negativen Weise, muss ich sagen, ein Mauerblümchen-Dasein, könnte man fast sagen. Man kann reingucken in § 7 klein a StGB römisch 4, da steht es nämlich drin und die Feststellung über das Statusfeststellungsverfahren soll Klarheit darüber verschaffen, ob es sich bei einer Person, bei einem Beschäftigten, neutral gesprochen, um eben selbstständige Mitarbeiter oder abhängig Beschäftigte handelt. Und hier kann man also durch dieses Verfahren eine Rechtssicherheit erlangen. Vergleichbare Dinge gibt es auch im Steuerrecht. Da ist es auch so, dass man vorab bestimmte Sachverhalte von der Behörde einschätzen lassen kann, um eben diese rechtlichen Risiken zu vermeiden. Das wird meiner Meinung nach in der Praxis viel zu selten genutzt. Teilweise ist es auch gar nicht bekannt. Deswegen, Herr Krabbe, glaube ich, ganz richtig, dass wir es im Podcast hier immer wieder erwähnen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leder, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.